wir es so langsam zulassen, dass ich auch mal still sein kann. Und nicht immer Angst habe gleich, dass der Sturm losbricht. Ne? Für mich ist das eine Realität und diese Stimmen lösen eben auch Gefühle aus.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind's wieder, die Psychonauten. Hallo Jan.
Hi Philipp.
Ja, wir waren letztes Mal stehen geblieben nach den großen Konzertereignissen im Osten und du hattest deine beginnende Krise und jetzt sind wir gespannt, wie es da eigentlich weitergeht.
Genau. Ja, ich bin dann abgedreht irgendwie nach so einer Dreitagesparty auf dem Bauernhof und bin ab da eigentlich alleine gewesen, weil die Band mich rausgeschmissen hat und ich meine Beziehung aufgekündigt hatte mit Isabel. Und sei ihr ganz herzlich gegrüßt. Ich habe sie ganz lange nicht mehr gesehen und denke oft an sie. Ist eine ganz tolle Frau. Und ja, bin dann alleine durch Lippe gezogen, zu Fuß und trampend, so irgendwie immer gerade der Richtung folgend, die mir um die Nase wehte, und habe dann Leute besucht, Menschen, die ich gerne hatte, die ich oft nicht sehen konnte, weil wir viel Musik gemacht haben.
Ich muss ein bisschen nochmal nachfragen. 3 Tage Party, sagt dann einer am 2. Tag heute letzter Tag?
Nein.
Sondern das war Zufall. Wir haben noch 3 Tage Party.
Es war der 30. und er wollte richtig feiern.
Genau.
Felix, ja.
Okay, aber jetzt interessiert mich natürlich schon, du bist sofort auf Wanderschaft gegangen, aber nicht von der Party aus, sondern du warst noch mal zu Hause.
Ich war noch mal zu Hause und ich war einfach durch. Ich hatte, ach ja, auf der Party, ich wollte schlafen und da gab es immer so Stimmen, die riefen in der Nacht, ne, wirklich alles still, wie so Feen. So hörte sich das an, war total irre. Die dann Liebe rufen so. Ne? Ich denke, was ist hier denn los? So, ne? Und so fing das an, ja. Und dass ich dann auch meinen Freunden nicht mehr zuhören konnte irgendwie und so abgelenkt war und tja, einfach durch den Wind. Ne? Und dann bin ich eine Weile, ging das so, vielleicht 3 Wochen, 3 Monate, ich habe keine Ahnung, eine gefühlte Ewigkeit. Und ich bin dann bei meinen Eltern gewesen irgendwie, habe bei denen übernachtet. Und da wurde es dann so schlimm, dass ich dann meiner Mutter folgte, die sagte, ich habe dir eine Einweisung besorgt in der Klinik irgendwie, und das hat sie vorher schon gesagt, aber ich bin dann nicht drauf eingegangen zuerst und bin dann, nachdem ich gar nicht mehr konnte, drauf eingegangen. Und da haben die mich in der Klinik dann aufgenommen und mit Haldol abgeschossen. Ich bin dann rumgelaufen wie so ein Zombie, das kennt man vielleicht aus Filmen oder aus dem Bekanntenkreis, weiß nicht, ich habe schon öfter gehört, dass sowas. Früher war das üblich, Haldol. Das ist halt so ein altes Mittel aus den 50er Jahren, glaube ich, irgendwie, wo es noch nicht so viele Psychopharmaka gab wie heute. Und man fühlt sich wirklich ausgenockt. Ne?
Also ich kann mich erinnern, dass du dann einfach sehr, sehr langsam in deinen Bewegungen warst, wenn man dich gesehen hat. Das
genau.
Kann ich mich erinnern.
Ja. Ja, und das Sprechen wurde ganz verwaschen. Und ja, und das war dann so, da war ich, glaube ich, 10 Wochen in der Klinik. Das war eine Ewigkeit für mich, weil vorher immer Action und Halligalli und dann jetzt auf einmal nichts mehr. Ne?
Ja, und wir sprechen von einer geschlossenen Abteilung?
Nee,
oder
das war keine Psychiatrie, das war eine psychosomatische.
Genau, weil ich meine auch, dass das ist wirklich lange her, aber dass du dann zwischendurch auch mal einfach wieder so im normalen Umfeld dich bewegt hast, ne?
Ja, ja. Ja. Tja, und da wollte ich mich das erste Mal in meinem Leben umbringen, ne? Und dann habe ich ein Buch in die Finger gekriegt. Also da fing das an, also nicht in der Klinik, sondern vorher mit dem Alleinsein nach der Party, dass alles so mystisch wurde. Ja. Und so fiel mir dann auch in der Klinik, als ich mit dem Gedanken spielte, mich umzubringen, ein Buch in die Hand, was ich einfach so aufschlug und da dann direkt vor mir den Vers fand, wer sich umbringt, so sinngemäß jetzt, der fängt im nächsten Leben oder wo immer, wie immer das auch sein möge, weiß ja niemand, da an, wo er aufgehört hat.
Das klingt jetzt für mich sehr, also es kommt sehr überraschend, sehr schockierend, wenn du sagst, ich habe überlegt, mich umzubringen. Sehr technisch, kannst du nochmal sagen, was war dein erster Gedanke? Also hast du gedacht, warst du traurig, hast du geweint oder war nee, einfach Leere?
Leere. Unermessliche Leere und Sinnlosigkeit. Ja. Weil ja jeder Sinn weg war, ne? die Liebe, die Beziehung war weg irgendwie. Mhm. Zumindest zu meiner Freundin damals.
Und kannst du dich an
die Band war weg.
Ein anderes Gefühl noch erinnern? Also einfach, war es nur ein Gefühl von unglücklich sein? Oder?
Ja, tief unglücklich, traurig. Ich sag, ein mystisches Erleben hat sich augenblicklich eingestellt und ich lag im Bett, traurig, in meinem Zimmer und da waren so Radio-Speaker für das ganze Haus und da kam I am coming down, that's the hardest thing, so irgendwie. Ne? Mhm. Ich dachte, das darf doch alles nicht wahr sein, warum ist denn alles auf einmal gleichzeitig so? Ne? Mhm. Und das ist ja geblieben bis heute. Ne?
Ja.
Deswegen,
ja. Okay, aber das heißt, dieses Buch hat dir sozusagen erstmal das Leben gerettet.
Ja, ja.
Und hast du konkret über die Art von Suizid nachgedacht?
Nee.
Okay.
Das ging ziemlich schnell, dieses drüber nachdenken, sich klar werden darüber, dass es eine Möglichkeit wäre.
Mhm.
Und dann das Auffinden des Buchs, das Aufschlagen der richtigen Seite. Das ist bis heute so. Wenn ich ein Buch nehme, wenn ich eine Information brauche, dann werde ich irgendwie, sag ich mal, geführt zu dem passenden Buch. Dann schlage ich auf und da kommt das Richtige über raus.
Mhm. Also warum muss ich jetzt an Alexa denken?
Alexa.
Telefonbuch Jan, sagt uns jetzt die Nummer. Das war gemein, Entschuldigung.
Ja, ja, das ist so, weil du es nicht nachvollziehst, ja. weil du anders lebst. Also ich kenne durchaus Freunde, die ich habe inzwischen, die sagen, ja, normal, mache ich auch so.
Mhm.
Ja, ja. Das ist halt, früher habe ich das Intuition genannt, man kann das... Es ist so dieses Ding, warum zieht man die richtigen Karten beim Tarot? Ja? Warum stimmt das Horoskop oder irgendwie sowas? Das kann man.
Also das Horoskop stimmt, weil alle
Horoskope stimmen. Da habe ich auch keine Ahnung von Horoskopen.
Also ich muss über Horoskope tatsächlich immer insofern lachen, weil man kann alle einmal lesen und jedes Horoskop stimmt für
mich. Ja, ja, ja. Okay, aber das war ein blödes Beispiel, weil das geht mir tatsächlich auch so.
Mhm.
Aber es ist wirklich so, der Carl Gustav Jung hat das mal geprägt, den Begriff der Synchronizität. Da ist es eigentlich gut angesiedelt.
Mhm.
Ja.
Ja, okay, aber jetzt in der Klinik, einfach damit wir so ein bisschen wieder auf deine Geschichte einfach kommen, wie ging es dann konkret weiter?
Ah ja, nach 10 Wochen sagte der Arzt, fragte ich dann den Arzt beim Abschlussgespräch, was soll ich jetzt machen? Ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergehen soll. Und da sagte er, entweder sie gehen jetzt arbeiten oder sie machen eine Drogentherapie. Und arbeiten war in meinem Zustand völlig unmöglich. Also so wie ich früher gearbeitet habe als Werkzeugmacher, das ging gar nicht mehr.
Mhm.
Das ging einfach nicht mehr. Nicht in dem Zustand.
Mhm.
Und dann haben wir uns um eine Drogentherapie bemüht. Ich bin dann bei meiner Mutter eingezogen und die hat sich an die Rentenkasse rangemacht und die hat denen hinterher telefoniert und tagelang, wochenlang, bis die endlich meine Bescheinigung rübergeschickt haben. Ne? Und dann bin ich mit 21, glaube ich, 22, ja, ja, 22 in der Drogentherapie gegangen, nach Hamm.
Mhm.
Und die haben mir erzählt, sie hätten da einen Platz frei für Doppeldiagnose, süchtig und Psychose. Da habe ich nie was von gemerkt. Die haben mich, da gab es keinen Platz dafür frei. Aber ja.
Also wovon hast du nie was gemerkt von der...
Dass es einen extra Platz gäbe jetzt oder eine gesonderte Therapieform für Psychose und Drogensüchtige. Und das war ein schlechter Zeitpunkt bei denen aufzulaufen, weil das Team total zerrüttet war. Und ich spürte das irgendwie. Ich wusste nicht, woran es lag, aber ich habe denen nicht vertrauen können.
Mhm.
Und die wollten natürlich, ohne Vertrauen geht natürlich keine Therapie. Und ich wusste auch überhaupt nicht, was sie von mir wollten. Und da war ich nach 9 Monaten wieder weg und zunächst und wollte mir eine Wohnung suchen, bis ich dann merkte, ich kann im Moment auch draußen gar nicht alleine leben, beim Wohnung suchen.
Und jetzt in der Therapie, also ich habe ja jetzt zum Beispiel gar keine Erfahrung damit, mich würde jetzt interessieren, wie kann ich mir so eine Therapie tatsächlich vorstellen? Also
man sitzt im Kreis, damals war es auf jeden Fall so, man sitzt im Kreis und der... Psychonaut, der Therapeut, der sagt dann, ja, heute reden wir mal über dich oder wer hat was, worüber reden wir heute? Mhm. Ja gut, reden wir über dich. Und dann erzählt jemand von seinem Problem, was er hat, aktuellen Anlass ist und dann sagt der Therapeut, damals war es so. Mhm. Fühl da doch mal rein.
Das also das heißt, es ist doch so wie im Film?
Ja, ja, durchaus. Ja, und damit konnte ich halt überhaupt nichts anfangen. Mit Gefühlen, das war überhaupt nicht meins. Ne? Fühle da doch mal rein. Das ist ja wie, was meint denn der? Ne? Also klar, komme ich mir heute ein bisschen komisch vor, wenn ich das so erzähle, aber ich wusste damals wirklich nicht, was ich damit anfangen soll.
Aber sicherlich war es doch dann interessant, erstmal zu hören, was die anderen, die vielleicht auch ein bisschen länger dabei sind, zu erzählen haben, dass du ja, da. Ja,
aber da war ich eigentlich zu egozentrisch für.
Ah, ja.
Ehrlich. Also ja. Ich habe mich nur gelangweilt da und habe dann angefangen zu lesen. Dann haben sie mir das Lesen verboten, weil ich den ganzen Schrank leer gelesen hatte. Und sie sagten, damit lenkst du dich nur ab, ne? Dann machst du dich weg. Dann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen wieder. Und dann haben sie mir die auch verboten. Dann habe ich Briefe geschrieben nach Hause. Das haben sie mir auch verboten. Ich konnte dann gar nichts mehr tun, außer da sein.
So. Also das heißt, das war dann tatsächlich wieder eine geschlossene Geschichte. Also du musstest das machen.
Das war eine geschlossene Station, ja. Ich war anderthalb Jahre dann auf dieser Krankensuchtstation. Ja. Und das war schwierig für mich, ne, weil ich meine ganzen Freunde nicht mehr hatte.
Ja.
Und ich hatte damals auch kein Selbstvertrauen. Ich habe das immer nur im Gegenüber gefunden. Heute ist das anders. Heute bin ich ganz gerne alleine. Früher konnte ich überhaupt nicht mit mir sein in Ruhe. So, ne? Weil ich ja ständig bedröhnt war früher. Und ich hatte überhaupt keinen normalen Bezug zu mir.
Und würdest du sagen, das war eigentlich richtig oder da war was Wahres dran, zu sagen, du lenkst dich ab mit Lesen, Gitarre spielen,
Ja, schon? Natürlich schon, aber sie hätten es ein bisschen einteilen können. Ne? Denn einem alles, was man liebt, so wegzunehmen, dann stehst du ja, vor allen Dingen, wenn du mit dir selbst nicht klarkommst, dann bist du ja in einer Dauerkrise eigentlich. So hat sich das auch angefühlt. Ne? Also schlimm, das war eine schlimme Zeit. Ich habe dann, wie gesagt, nach 9 Monaten bin ich da versucht auszusteigen und habe mir eine Wohnung suchen wollen. Und als ich in Bielefeld dann die Zettel aufgehangen habe, dann merkte ich, ey, das bringe ich nicht, das kann ich nicht. Die Häuser schienen über mir zusammen zu wachsen und das hat mich alles irgendwie erdrückt und erschlagen. Und ich bin dann zurück und habe das erzählt abends und dann sagte die Therapeutin, ja super, ja, dann können wir jetzt anfangen mit der Therapie. Und dann haben wir eine Verlängerung beantragt, das ging dann immer 3-monatsweise und da war ich noch 9 Monate da und habe dann wirklich auch was machen können an mir und mitgekriegt und so weiter. Ja, ganz, ganz schön war es dann geworden eigentlich, sehr gut.
Und das heißt, das Team hat dann auch gewechselt, weil du eben von Spannung innerhalb des Teams, also des Therapeutenteams sprachst, da hat sich auch was getan.
Ja, die haben Supervisor eingeschaltet, so einen alten Mann mit grauem Bart, ganz süß, da dachte ich, das will ich auch mal werden. Und das war wirklich ganz schlimm, der Therapeut, der Obertherapeut hat dann gesagt, wenn ihr nicht morgen Sonntag kommt zur Supervision, braucht ihr am Montag nicht mehr wiederkommen. Und mir hatte eine, meine Bezugstherapeutin hatte mir gesteckt, Jan, du kannst dir selbst vertrauen, aber mehr darf ich dir nicht sagen. Ich wusste nicht, was sie meint. Für mich war das ja nicht so dauerpräsent, dass ich mich damit beschäftigt habe, was in dem Team los ist, sondern ich hatte einfach keinen Bock, mich denen zu öffnen. Ne? So, ja. Ja, das ist eigentlich ein Spruch, den habe ich lange mit mir rumgetragen. Dieses, du kannst dir selbst vertrauen, das finde ich eigentlich super, wenn man dann erst bei sich ist, ne? Wenn man sich selbst vertraut. Das sind so Sachen, weißt du, die sind für die meisten Menschen völlig normal. Und das macht mich immer manchmal so unwohl, dass für mich solche Sachen so schwer oder so wichtig sind, dass ich sie erzählen muss und betonen muss, wie wichtig mir das ist, wo andere Menschen wie du das als selbstverständlich mit in den Alltag, den du lebst, integrieren. So, ne? Und das ist so, da fühle ich mich dann wirklich immer anders und ja, dann kommt dann auch immer der Spleen auf, ich wäre besonders oder so. Und das ist dann schon wieder die Tür auf zur Hölle, ne? Weil wer ist schon besonders? Alle oder niemand. Ne?
Ja. Ja, ich meine, der erste Schritt ist halt dieses, so wie du es tust, darüber zu sprechen, um dann zu verstehen, was ist eigentlich los. Ich hake jetzt gerade bei diesen ersten 9 Monaten. Also man könnte jetzt sagen, es waren 9 Monate, die du da verschwendet hast, aber dieser Spruch, Jan, jetzt können wir mit der Therapie anfangen, das fasziniert mich jetzt ehrlich gesagt, das finde ich eigentlich klasse, weil es doch auf den Punkt gebracht ist. Du warst vorher tatsächlich nicht dabei und hast natürlich mit sensiblen Antennen gemerkt, dass irgendwas auch nicht stimmt, aber unterm Strich scheint es jetzt für mich ja richtig gewesen zu sein.
Natürlich auch, das war eine gute Therapeutin.
mich interessiert jetzt nochmal so ein ganz normaler Tag in dieser geschlossenen Anstalt. Also klingelt der Wecker morgens, gibt es gemeinsames Frühstück. Wie sieht so ein Tag eigentlich aus?
Also Anstalt ist echt ein Wort, das ist unschön, ne?
Ja, natürlich. Mhm. Aber ich wollte es jetzt auch ein bisschen so unschön
sagen. Ja, okay, ja, man fühlt sich auch eingesperrt ein bisschen. Es ist wirklich eine Station gewesen wie im Krankenhaus, ne?
Ja.
Da gibt es Putzdienste, da gibt es Haushaltsdienste. Und wenn du zum Beispiel Küchendienst hattest, dann musstest du eine, nee, wie lange war das, 4 Wochen oder 6 Wochen, für die gesamte Gruppe, die so 12, 13, 15 Leute waren, musstest du dann Frühstück, Mittag und Abend machen. Dazu gehörte dann auch Brot backen, das wurde selber gebacken.
Mhm.
Und dann kam schon mal vor, wenn ich Küchendienst hatte, dass ich mitten in der Nacht aufgewacht bin und dachte, scheiße, du hast das Brot vergessen. Morgen haben wir nichts zu essen. Ja. Ne?
Und das heißt, die Stimmung gegen dich war dann auch im Keller. Bei
einem. Nein, das war nur ein Traum. Ne? Ich habe es nur geträumt.
Mhm.
Mhm.
Okay.
Ich habe aber auch mal im Bett gelegen nachts und konnte nicht einschlafen. Ich konnte oft nicht einschlafen. Und da kam mir einmal habe ich dann geträumt, ich wäre rückfällig geworden. Ich hätte wieder gekifft. Und habe mir voll den Film davon gemacht, wie süchtig ich doch sei. Und dann sagte meine innere Stimme, das ist noch gar nichts zu dem, was noch kommen wird. Ich sage, wann, wie, was? Später.
Mhm.
Und später bin ich dann ja nochmal richtig aufgegangen.
Mhm.
Also diese innere Stimme weiß Sachen, die eigentlich nicht gewusst werden können.
Mhm.
Und die auch schon 20 Jahre in die Zukunft hinein reichen. Und das ist schon faszinierend, finde ich.
Mhm. Jetzt geht's weiter. Also jetzt waren es ja insgesamt, wenn ich es richtig verstanden habe, 9 Monate plus 6 Monate oder
so.
Also 18 Monate, wirklich 1,5 Jahre hast du da in Hamm verbracht.
Mhm.
Und bist dann als völlig anderer Jan da rausgegangen oder wie würdest du dich selber beschreiben?
Naja, ich hatte mich dann wirklich dann eingelebt und war dann kaum angekommen, musste ich wieder gehen. War dann tatsächlich traurig, die Station verlassen zu müssen.
Aha, okay.
Was mir vorher überhaupt nicht in den Sinn gekommen wäre, weil ich ja nur weg wollte vorher.
Mhm.
Und das gehöre eben auch zum Prozess, sagten sie dann, ist ja auch richtig. Und dann bin ich nach Münster gegangen, wollte mein Abitur nachmachen.
Mhm.
An so einer Katholikenschule. Das Overberg-Kolleg in Münster, ganz tolle Schule. Hängt zwar überall ein Kreuz, aber das muss ja nicht schaden.
Mhm.
Kann ja jeder für sich selber entscheiden, wie er damit umgeht. Und das hat mir ziemlich Spaß gemacht. Ich hatte dann ein Zimmer bei Liuba, die ist leider inzwischen verstorben, in Havixbeck. Und ja, ihr Sohn ist dann tatsächlich ein Drogentoter gewesen. Ne? Das war echt schlimm. Den lernte ich noch kennen und dann lachte der immer über meine Warnungen mit den Trips und so.
Also der war damals noch clean?
Ja, der war am Party machen, am Feiern.
Ah, ja, okay.
Ne? Und ich erzählte ihm von meinen Erlebnissen. Er erzählte, dass er das eigentlich nur aus Jux und Dollerei macht. Und ich sage, ey, dafür ist das aber echt so gefährlich. So, ne?
Mhm.
Und es gab dann ein paar, ich glaube ein Jahr später, wollte ich ihn mal besuchen oder so und hörte dann, dass er gestorben war.
Ach, die liebe Zeit.
Ja, ja. Ja, ganz hardcore. Richtig. Ja. Und, Mann. Ja, Münster. Da habe ich dann keinen Anschluss gefunden an die Menschen. Die hatten alle ihre Clique, die waren aus der Stadt und hatten ihre Kreise. Und ich war dann so alleine und bin dann wieder abgedreht, ne? Schon in Havixbeck.
Also wie lange warst du dann überhaupt in Münster?
Ein Jahr.
Ein Jahr. Und hättest du angelegt auf 3 Jahre wahrscheinlich?
Ja. Genau. Und damals wollte ich Arzt werden.
Mhm.
Hab dann Latein genommen statt Französisch. Ja, super.
Ja.
Da kann ich nichts mehr von. Naja, und dann bin ich wieder nach Hause, nach Lemgo. Und bin dann nochmal bei meiner Mutter eingezogen und dann in eine Tagesklinik der Psychiatrie nach Detmold gegangen. Da gab es dann viel Seidenmalerei, viel Freizeit und viel gutes Essen.
Hm.
Ganz tolle Therapeuten waren damals da. Das war so ein kleines Fachwerkhaus, nur ein Ableger von Gütersloh. Ich weiß nicht, wie lange ich dann da war. Also von dieser Zeit nach Münster, da war ich dann ja 24 ungefähr, Bis 30 war ich eigentlich immer wieder mal in der Tagesklinik ein halbes Jahr. Dann bin ich raus und habe ein Praktikum gemacht. Mhm. Als, wie hieß denn das nochmal? Fliesen haben wir gelegt. Draußen, Garten- und Landschaftsbau.
Mhm.
Erzieher. Was habe ich noch alles probiert? Alles Mögliche. War nichts für mich. Und dann bin ich wieder zurück in die Tagesstätte und hin und her. Und in der Zeit war ich auch viel in geschlossenen Kliniken, weil ich immer psychotisch war eigentlich. Paderborn, Bad Driburg und Gütersloh.
Mhm.
Und in Paderborn haben sie mir mal ins Essen gespuckt.
Was heißt Sie? Wer
war mein Nachbar.
Aha.
Ja, da wollte ich auch, nach einer Woche war ich da wieder weg. War zwar auf der geschlossenen, freiwillig gekommen, aber das war so schlimm, das habe ich nicht ausgehalten. Es war so kalt irgendwie.
Mhm.
Und ich habe das auf jeden Fall so empfunden. Die Psychiatrie war vielleicht gar nicht so schlecht, aber mir ging es überhaupt nicht gut da. Ich habe den Therapeuten, den Oberguru, dann immer genervt, wann ich denn wieder raus könnte. Er sagt, sie sind doch gerade, das kommt doch erstmal an hier. Ne?
Mhm.
Ich sage, nee, das kriege ich nicht hin, halte ich nicht aus. Und am Freitag hat er mich dann entlassen. Ich sagte, okay, sie haben mich überzeugt, Herr Bank, Sie können jetzt gehen. Und dann kriegte ich so einen leisen Zweifel und sagte, was ist denn dann mit der Therapie? Eigentlich bin ich ja gekommen, um Therapie zu machen. Und dann sagt der Herr Bank, die beste Therapie ist das Leben.
Mhm.
Ja, so bin ich da rausgegangen.
Und wie kann ich mir das vorstellen? Also ich kann mich daran erinnern, du warst einmal in der Zeit bei uns zu Hause. Bin mir jetzt nicht sicher, bin gespannt, ob du dich da überhaupt noch dran erinnerst. Wir hatten ja in der letzten Folge schon gesagt, also ich war in der Zeit dann schon Familienvater. Ich habe auf dem Hof, auf dem Land gelebt und da bist du jedenfalls mal vorbeigekommen und wir haben ein bisschen Gitarre geklimpert und dann warst du wieder weg. Aber auf mich machtest du einen ganz stabilen Eindruck und hast irgendwie erzählt, dass du jetzt wieder wahrscheinlich in irgendeiner dieser Projekte steckst. Und mich interessiert, wie war dieses Hin und Her? Also du sagst, du warst mal in einer Tageseinrichtung, dann hast du hier ein Praktikum gemacht und da. Und zwischendurch der Kontakt mit deinen alten Bekannten, wie hast du den so in Erinnerung?
Unvollständig auf jeden Fall. Und sehr liebevoll von meinen Freunden her gesehen. Und ich habe mich eigentlich immer unzulänglich gefühlt. Ich habe mich so, also wenn ich mich wohlgefühlt habe, dann war ich gleichzeitig auch wieder deplatziert. So, dann habe ich über die Stränge geschlagen, so glaube ich. Was ich einen Teil in mir immer danach sehnt, nach dieser Abfahrt, die man früher auf Drogen hatte. Das ging jahrelang so, von 12 bis 21. Das sind ja 9 Jahre, wo ich wirklich ständig unter Strom stand. Und das hat sich so tief eingefressen, dass ich eigentlich nur mich glücklich fühlte oder auch jetzt noch fühle, wenn ich so ein bisschen drüber bin.
Mhm.
So, und dann, weil ich mich nach diesem alten Glück sehne, diesem Glücksempfinden.
Mhm.
Aber der Kontakt zu den Leuten, ich mir, boah, das war, weiß nicht, schön, wenn er dann da war.
Hm.
Hm.
Und wir haben ja schon deinen Bruder Tim erwähnt, den ich in der Zeit auch erst kennengelernt habe, als wirklich grandiosen Gitarristen. Und ich weiß auch noch, wie er das erste Mal bei uns auf dem Hof ankam. Und er wollte irgendwas an der Gitarre umgebaut haben und war jedenfalls eine ganz tolle Begegnung und er erzählte dann auch immer sehr schnell etwas von dir und so, wie der letzte Kontakt gewesen ist. Und ich habe deinen Bruder zum Beispiel als jemand in Erinnerung, der immer an deiner Seite war, wenn es irgendwie eng wurde. Also natürlich nicht von morgens bis abends, aber so, das war für dich sicherlich auch eine ganz große Hilfe durch all die schweren Zeiten und deine Mutter natürlich auch.
Mhm.
Kannst du da noch so ein bisschen erzählen, wie war das, gab es auch Konflikte vielleicht?
Es gab Konflikte zwischen Tim und mir und wir haben uns dann auch eine Weile gar nicht mehr gesehen, weil wir selber erstmal gewisse Erfahrungen getrennt voneinander machen mussten, die so diesen grundsätzlichen Respekt vor dem anderen einräumt. Nicht, dass der eine denkt, weil er älter ist, wüsste er mehr Bescheid, oder der andere, weil er vielleicht ein bisschen mehr Erfolg hatte, wäre er ein besserer Mensch, womöglicherweise auch noch. Solche Blödsinnigkeiten, die mussten wir erstmal begreifen, glaube ich. Und zwar jeder für sich. Und dann haben wir uns wieder zusammengefunden zum Musik machen. Und hatten dann immer verschiedene Schlagzeuger und haben dann meist so zu dritt Session gemacht. So. Das war immer sehr schön. Und Tim hat mir gerade in den letzten Jahren immens geholfen. Tim ist ein ganz wundervoller Mensch. Und ohne ihn und ohne meine Freundinnen und Freunde wäre ich auch nicht mehr hier. Das ist, muss man wirklich sagen. Ich wäre ohne eure Hilfe auch gar nicht mehr klargekommen. So. Sei es der Bulli beim Umzug oder die Sachen, die ich geschenkt gekriegt habe, mein Bett und meine... Ach, das kann ich gar nicht alles aufzählen, was Silvia mir alles geschenkt hat, meine Ex-Freundin. Und ganz, ganz schön so irgendwie.
Ja.
Ja. Deswegen hänge ich ja auch so an euch.
Ja, das ist auch. Das ist doch schön. Ja, jetzt sind schon wieder ein paar Jahre in unserer Erzählung vergangen. Dann kam irgendwann die Zeit in der Bahnhofsstraße für dich. Oder ist da noch viel dazwischen, was ich jetzt übersprungen habe?
Naja, 2000, da war ich 30 ungefähr, da habe ich dann eine Umschulung gemacht zum Mediengestalter. Mein Vater sagte, mach lieber den Drucker, das packst du mit Sicherheit, da kriegst du auch immer einen Job. Aber ich wollte unbedingt Mediengestalter werden, weil meine damalige Freundin, die erwähnte Silvia, eben Designerin ist und ich bei ihrem Büro dann auch ein Praktikum gemacht habe und mich am Computer so ein bisschen eingefunden habe. Damals kam das ja mit den Rechnern. Und dann habe ich eine Umschulung zum Mediengestalter gemacht. Das war auch eine Katastrophe, weil der Lehrer hat sich immer nachts das Wissen angelesen, was er am nächsten Morgen vermittelt hat. Aber total super, natürlich. Ja. Musiker. Immer improvisiert.
Aha.
Ja. Und das war ziemlich schwer, weil der Ausbildungslehrgang eben total neu war. Das war der erste, den sie da hatten. Und wir hatten auch überhaupt kein Internet, obwohl wir für Webseiten gelernt hatten. Es gab drei verschiedene Richtungen bei den Mediengestaltern. Und naja, das habe ich dann erfolgreich abgeschlossen.
Ja, das klingt jetzt alles total harmonisch, easygoing.
Okay.
Und jetzt fällt mir ein Zitat ein. Und ich denke, da mussten wir jetzt mal ein bisschen was zu erzählen. Wie kommt dieses Zitat zustande, das da lautet, da gehe ich gebückt raus und komme nie wieder.
Super, Philipp, ja, ja, schön.
Das passt jetzt irgendwie nicht dazu, ich meditiere den ganzen Tag oder
den ganzen Tag nach Feierabend habe
ich. Oder nach Feierabend, ich arbeite hart als Mediengestalter im Internet ohne Internetanschluss.
Ja, du hast recht.
Und dann kommt dieser Spruch, da gehe ich gebückt raus und komme nie wieder.
Das ist genau richtig, denn da sind wir eigentlich beim Thema, was ich dir erzählt habe, wo du, ist ja egal, das war in der Kneipe, in der Stammkneipe und ja, und da war ich dann drin, hochpsychotisch, und ich hörte halt, das ist dann so, dass ich überall meine Gedanken wahrgenommen habe, also ausgesprochen laut von den Leuten. Oder Antworten auf meine Gedanken. Kannst du dir das vorstellen?
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kenne diese Gedanken auch, wenn ich mit Lack zu tun habe, zwei Komponentenlack, irgendeine Gitarre lackiere, schon bin ich mittendrin. Aber ich merke, das ist mein eigener Wurm, der sozusagen mit dem, wie nennt man das, High-Sein durch Dämpfe
und Schnüffeln.
Schnüffeln, genau. Ich bin süchtig auch nach Schnüffeln und merke dann sofort, nee, Moment mal, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist ja einfach nur meine Gedanken, die sich im Kreis drehen. Und ich glaube, bei dir, wenn ich es richtig wahrgenommen habe, ist es so, dass du das wirklich für bare Münze nimmst und da auch eine ganze Weile nicht rauskommst. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Und immer wieder mit der Entscheidung, sich darauf einzulassen oder es zu verneinen. Ne? Weil dieses einfache Verneinen, das ist ein Blockieren. Dadurch stauen sie sich nur auf, die Gedanken. Das Bejahen und danach nach Sinn suchen, ist, da verliert man sich. Also sie einfach da lassen, wie in der Meditationsanleitung geschrieben ist, und einfach beobachten, ist einfach das Beste. Ne?
Aber dann sind ja schon so Situationen auch entstanden, wo du dann mit normalen, sag jetzt mal normalen, passanten normalen Leuten in der Kneipe ja auch komische Erlebnisse hast. Also wenn du jemanden fragst, hast du das auch gerade gehört, dann gibt es sicherlich eine Reaktion, die sagt, Mensch, mal lass mich in Ruhe, das nervt mich gerade. Ne? Ja. Ja. Mhm. Okay, insofern dann dieser Spruch wieder, da gehe ich gebückt raus und komme nie wieder, weil du vielleicht mit so einer Erfahrung dann da wirklich rausgehst.
Ja, viele Leute in geschlossenen Räumen, ne? Das ist also, da bin ich nicht so für.
Ja. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiterspringen, es gab ja auch dramatische Ereignisse, wenn du tatsächlich eingewiesen wurdest. Ich kann mich jetzt an zwei Dinge aus dem Erzählen erinnern. Ich war ja selber nie dabei. Wie war das für dich? Wie erinnerst du dich daran?
Also ich habe mich immer selbst eingewiesen. Mhm. Ich bin immer freiwillig gegangen, weil ich eben nicht gefährlich bin.
Ja, nee, klar.
Weder für andere noch für mich selber. Mhm. Und das ist eigentlich der einzige Grund, oder es gibt, glaube ich, zwei, drei Gründe, wo man jemanden einweisen kann. Zwangsanweisen kann. Und das war bei mir nicht nötig.
Ja, da muss ich jetzt mal ein bisschen nachhaken, ob das vielleicht deine Erinnerung anders ist. Ich weiß jetzt von einer Geschichte, wo du vor deiner Wohnung nicht mehr rein konntest und ich glaube,
nee, so war
deine das Stiefmutter und Tim.
Tim, ja, das war letztes Jahr. Doch, ich kam da noch rein. Nein, ich war einfach so verwirrt, dass ich nicht mehr konnte. Dann haben Reni und Tim mich eingewiesen, aber das ist ja freiwillig.
Ja.
Das ist ja keine Zwangsanweisung.
Hm. Ich wollte jetzt auch nicht auf den Begriff Zwangsanweisung bleiben, sondern einfach auf den Moment, so ich gehe jetzt in die Klinik, diese Entscheidung, ich gehe da jetzt hin. Wie läuft das dann ab?
Naja, es ist eigentlich so, dass ich Tim und Reni vollkommen vertraue. Und wenn die meinen, das ist das Beste für mich, dann denke ich da schon drüber nach. Und dann entscheide ich, habe ich mich auch so entschieden, dem zu folgen. Mhm. Weil ich wirklich auch in dem Moment eingesehen habe, dass ich am Boden bin. Ne? Mhm.
Mit Jans Einverständnis habe ich Tim mal um seinen Eindruck von dieser Begebenheit gebeten.
Ja, Philipp, bezüglich des letzten Klinikaufenthaltes kann ich nur sagen, es war furchtbar, erstmal Jan überhaupt in die Klinik nach Spernau zu bekommen. Es hat sich schon abgezeichnet, dass er nicht mehr klar kam. Ich bin dann mit Reni auf einem Sonntag hingefahren, weil wir uns Sorgen machten. Er stand dann völlig verpeilt vorm Haus, als wenn wir uns irgendwie verabredet hätten, was natürlich nicht so war. Die Aufnahme in Spernau gestaltete sich dermaßen schwierig, dass eben der aufnehmende Arzt keine Eigen- und Fremdgefährdung sah. Wir beide, Reni und ich, ja, waren da eben anderer Auffassung. Und letztendlich war er dann auf der geschlossenen für ungefähr 2 Wochen. Von dort hat er sich auch selbst entlassen können, sozusagen gegen ärztlichen Rat zwar. Er hat uns jedenfalls alle sehr belastet, insbesondere unsere Mutter, muss man sagen. Ja. Ich kann nur hoffen, dass Jan für den Rest seines Lebens erkennt, dass es gar nicht so schwer ist und mit dem zufrieden sein kann, was er hat.
Wie ist das für dich, wenn du jetzt innere Ruhe empfindest?
Also bis vor kurzem ging das gar nicht. So, die Stillwerden, das ging nur beim Schlafen. Und je länger wir das hier machen und je länger ich mich zu Hause auch mit Gott damit beschäftige, mit meinem Herzen und auch der Stille, die dann auftritt im besten Falle, so kann ich das so langsam zulassen, dass ich auch mal still sein kann. Und nicht immer Angst habe gleich, dass der Sturm losbricht. Ne?
Mhm.
Das ist ja durchaus nachvollziehbar, dass da eine Beklemmung herrscht, denke ich.
Also das heißt, die Angst vor der Ruhe ist deswegen, weil du innerlich Angst eigentlich vor dem nächsten Moment hast.
Ja, der dann eintreten könnte oder eingetreten ist.
Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch heute. Also ich will jetzt nicht sagen, großen Spaß gemacht, weil es war einfach auch, waren auch traurige Momente dabei. Aber es war einfach sehr aufschlussreich. Vielen Dank.
Schön, das freut mich. Danke dir auch.